Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Was können Eltern tun, wenn sie ein Problem mit der Bedienung ihres Smartphones oder ihres PCs haben? Ganz einfach, sie fragen ihre Kinder. Ich muss zugeben, ich habe auf diesen familieninternen Support auch schon zurückgegriffen. Und ganz klar, unsere Kinder sind sogenannte Digital Natives. Sie gehören also zu einer Generation, die in der digitalen Welt groß geworden ist und denen der Umgang mit neuen Medien entsprechend leicht fällt. Aber wann wird aus diesem leicht leichtfertig? Also wie gefährlich ist es, Kinder diesem digitalen Kosmos einfach auszusetzen? Und wie kann man gerade Jugendliche vor den Gefahren schützen? Darum geht es heute bei den Kinderdocs. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Hamburger Abendblatt. Und uns zugeschaltet sind, wie schon in der letzten Folge, wo wir über die jüngeren Kinder gesprochen haben, Helena Seige und Johannes Liebel von den Cybersecurity-Eltern. Grüß Gott nach Bayern. Hallo. Und bei mir im Podcaststudio sind natürlich auch unsere beiden Kinderdocs und das sind die Hamburger Kinderärztinnen Dr. Claudia Haupt. Hallo Claudia.
Hallo.
Und Dr. Charlotte Schulz. Hallo Charlotte.
Hallo Achim.
Ja, vielleicht die Frage an die beiden Ärztinnen. Warum ist denn Cybersecurity bei Jugendlichen so ein großes Thema und wie sieht es mit der Smartphone-Nutzung aus, mit der problematischen aus eurer Sicht?
Ja, danke. Wir wollten, damit wir wissen, warum das so wichtig ist, nochmal so ein ganz paar Fakten zusammentragen für die Eltern, die zuhören. Die beziehen sich ganz viel auf sehr große bundesweit gemachte Studien und die wollen wir jetzt nicht im Einzelnen nennen, sondern einfach nur so ein paar Fakten rüberbringen. Zum Beispiel war es im letzten Jahr so, dass in einer großen Erhebung bei Jugendlichen ab 12 herausgekommen ist, dass 96% ein eigenes Smartphone nutzen.
Was machen Sie damit? Social Media spielt eine ganz große Rolle. Neben Streaming von Filmen oder irgendwie Gaming. Was für Social-Media-Apps werden genutzt? 80% der Jugendlichen nutzen WhatsApp, um im Austausch mit ihren Freunden zu sein. 33% nutzen Instagram. 25% immerhin noch TikTok oder YouTube. Und 20% sind auf Snapchat. Ich würde jetzt mal behaupten, vielen Eltern sind diese Begriffe total geläufig. Die meisten nutzen WhatsApp, auch noch Instagram. Bei TikTok, Snapchat hört es, glaube ich, bei vielen Eltern auf, weil sie da irgendwie nie irgendwie richtig wieder mit eingestiegen sind. Ich sag das jetzt einfach mal von mir und irgendwie setz mal voraus, dass es vielen Eltern ähnlich geht oder weiß das ja auch aus den Gesprächen. Also das ist sozusagen, das sind Dinge, die aber in der Lebenswelt unserer Jugendlichen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Und die dazu führen, dass Stand letztes Jahr bei den ab 12-Jährigen eine durchschnittliche Nutzungszeit, also online zu sein, von 240 Minuten am Tag. Durchschnitt. Wir alle wissen, wie Durchschnittszahlen zustande kommen. Da sind natürlich auch Kinder und Jugendliche dabei, die nur 2 Stunden konsumieren und andere, die 8 konsumieren. Und insofern ist das eine sehr, sehr hohe Zahl, die auch in den letzten Jahren massiv angestiegen ist. Und auch wenn wir in der Pandemie einen Peak verzeichnet haben, der danach wieder ein bisschen rückläufig war, sind wir nie wieder auf die Nutzungszeiten von vor der Pandemie zurückgekommen.
Digitale Spiele spielen eine große Rolle. Auch da wird sehr viel Zeit am Tag verbracht. Bei den Jugendlichen im Schnitt 1,5 Stunden pro Tag. Mädchen eher etwas weniger, um 1 Stunde am Tag. Jungs eher 2 und mehr Stunden am Tag.
Und sie machen dabei negative Erfahrungen. Das muss man sich einfach klar machen. Auch da wurde mal ganz genau geguckt und die Jugendlichen, die wurden in relativ enge Raster in Altersgruppen eingeteilt. Ich spreche jetzt mal von den 12- bis 13- und 14- bis 15-Jährigen. Und die wurden gefragt, mit was hast du denn regelmäßig Kontakt? Fake News, Hassbotschaften, ungewollte pornografische Inhalte. Da ist zum Beispiel mal hervorzuheben, dass jedes 8. 12- bis 13-jährige Kind schon Kontakt bekommen hat mit pornografischen Inhalten, die es als sehr verstörend empfunden hat. 40% dieser Altersgruppe sagen, ich erkenne Fake News, die erkennen ja gar nicht alle. Sie kriegen extreme politische Ansichten präsentiert, sie erleben persönlich beleidigende Kommentare, sind Verschwörungstheorien ausgesetzt und das Ganze führt dann dazu, dass sie wirklich teilweise, und es ist wie in jeder zweistufigen Altersstufe, jede 2-jährige Altersstufe, steigen diese Zahlen enorm an. Das heißt, es sind hohe Zahlen an Jugendlichen, die praktisch täglich diese Negativerfahrungen im Netz machen und sich darüber sogar bewusst sind, aber eben nicht so richtig damit umgehen können, sodass aus unserer Sicht sehr wohl natürlich ein Schutz gewährleistet werden muss.
Es gibt seit 2019 von der WHO einen neuen Krankheitsbegriff, nämlich die digitale Mediennutzungsstörung. Und da muss man leider sagen, dass sich da die Zahlen in den letzten 3 Jahren verdoppelt haben. Wir wissen von den 10- bis 17-Jährigen, wir unterteilen das einmal in diese Spielsucht, also Gaming Disorder, betrifft 6,3% der Jugendlichen, ist irgendwie eine große Zahl. Und Social Media oder Streaming Disorder genauso viele. Und das sind die, die sozusagen alle Kriterien für den Krankheitsbegriff erfüllen. Doppelt so viele Jugendliche. Und wir haben eigentlich gerade, stimmt gar nicht mehr, noch mehr. Inzwischen wissen wir aus der neuen UKE-DRK-Studie, dass es 25% unserer Jugendlichen sind, die eine riskante Mediennutzung vorweisen. Und das ist einfach eine super erschreckende Zahl. Und darum ist uns so wichtig, das hier heute auch nochmal mit euch zu besprechen.
Und dann leiten wir über auf das, was ihr alles so anbietet. Einmal vielleicht noch, es gibt, auch letztes Jahr erhoben in der Gym-Studie an 1400 Jugendlichen, bei den Jugendlichen durchaus ein Bewusstsein dafür, dass irgendwas nicht gut ist. Also da haben zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal Überdruss, der erkannt wird, ja, also mehr Zeit als geplant verbracht, fast 2/3. Handyfreie Zeit ist ein Genuss für mich, über die Hälfte. Ich habe Angst, Dinge zu verpassen. Fear of missing out haben 37% der befragten Jugendlichen angegeben. Und ich bin unheimlich genervt durch die vielen Nachrichten, haben 36% angegeben. Also ein nicht unerheblicher Teil der Kinder und Jugendlichen erlebt das schon als stressig oder als nervig und kann sich aber irgendwie nicht ausreichend abgrenzen. Und wir kommen ja jetzt, nachdem wir sozusagen gesagt haben, das ist das Leben unserer Kinder und Jugendlichen, das ist so, die sind dieser ganzen Geschichte ausgesetzt. Wäre es natürlich total toll, wenn ihr uns sagen würdet, was man als Eltern und als vielleicht sogar auch als Gesellschaft machen kann, um die Kinder und Jugendlichen zu schützen.
Konkret können wir ja mal ein bisschen vielleicht damit loslegen. Wir haben schon mit der Initiative Smarter Start ab 14 darüber gesprochen, wann das richtige oder beste Alter sein könnte, mit Kindern ein Handy in die Hand zu geben. Wann auch immer das richtige Alter für Sie, liebe Eltern, ist und Sie Ihrem Kind das erste Smartphone schenken wollen, damit können wir doch vielleicht einfach mal anfangen. Wenn wir das erste Gerät, das kommt jetzt irgendwie, hat man gekauft, man hat es in der Hand, man will es noch schön einpacken. Was sollten Eltern einstellen? Wir reden jetzt mal nicht über 14- oder 16-Jährige, sondern über die noch etwas jüngeren Kinder, 10 Jahre plus. Was würdet ihr an so einem Handy einstellen?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und zwar eine davon ist, weil ihr es vorher angesprochen habt, ich fühle mich so ein bisschen überfordert mit der Flut der Nachrichten, die ich bekomme oder sowas. Man kann tatsächlich die Nutzungszeit einzelner Apps minimieren oder auf einen gewissen Zeitrahmen einsetzen, zum Beispiel nur 2 Stunden am Tag oder auch von 20 Uhr bis 8 Uhr in der Früh zum Beispiel sperren. Des Weiteren kann man Geolokation ausstellen, also das GPS, man kann Bluetooth ausstellen, man kann auch quasi sagen, ich kann mich nur für eine gewisse Zeit im Internet befinden mit diesem Gerät.
Genau, und am Anfang ganz wichtig natürlich die elterlichen Kontrollen. Essel hat da schon relativ viele technische Einstellungen, die man machen kann, schon auf ihrem Betriebssystem implementiert. Bei Google gibt es das Google Family Link, aber es gibt auch andere, USBROC und so weiter. Es gibt ja wirklich relativ viele technische Möglichkeiten, wie man halt die Bedienung einschränken kann, auch eben den Content, also den Inhalt, den das Kind konsumieren kann. Auch da gibt es Einschränkungen, die man technisch halt einstellen kann. Wohlgemerkt, bitte nicht darauf immer verlassen. Kein, das sagen ja auch sehr viele, aber und das ist de facto auch so, kein technischer Schutz ist ein 100%iger Schutz fürs Kind. Ja, also man muss weiterhin mit dem Kind natürlich im Gespräch bleiben, sagen, was wichtig ist, dass das Kind wirklich versteht, welche Gefahren es gibt. Nichtsdestotrotz gibt es technische Schutzmaßnahmen, die ich beim ersten Handy definitiv einstellen würde.
Und dieses Reden über Privatsphäre, das spielt doch sicher in der Altersstufe immer noch eine große Rolle.
immer noch und sehr groß, weil gerade da fängt es auch viel an mit, ich möchte Fotos von mir teilen, ja, mit wem, in welchem Kreis teile ich, welche Art von Fotos, einfach das Verständnis, okay, wenn ich einmal etwas online geteilt habe, dann bleibt es da auch, was hat das für Auswirkungen, ja, vielleicht stört es dich heute nicht, vielleicht stört es dich aber später, was dort ist, weil du vielleicht ein ganz anderer Mensch geworden bist, über deine Lebenserfahrung und so gar nicht mehr gesehen werden möchtest, dass ich über Fotos auch teilweise Standorte eben fest herausfinden kann, wo hast du dich befunden oder wo befindest du dich gerade, weil es vielleicht gerade eben gepostet worden ist. Das sind alles Themen, die natürlich mit den Kindern definitiv besprochen werden müssen.
Ja, ich wollte noch ergänzen, man kann auch Kinderprofile zum Beispiel einrichten, dass man nur gewisse Apps oder Berechtigungen zulässt, dass das Kind gar nicht den vollen Zugriff auf sein Smartphone hat. Man kann auch im App Store auch eine Altersangabe eingeben. Also das heißt, irgendwie so bis 6 Jahre, dann kriegen die Kinder wirklich nur Sachen angezeigt oder können nur Sachen runterladen, die für das Alter geeignet sind.
Jetzt muss ich mal gleich eine praktische Frage stellen. Dann ist da so ein schlaues Bürschchen, ist 12 Jahre alt und sagt, oh, jetzt hat Papi hier eingestellt, ich darf irgendwie nur bis 12 Jahre irgendwie angemessene Apps runterladen. Ich gehe doch mal schnell auf die Einstellung und mache mich mal schnell ein bisschen älter.
Ich bin oft mit einem PIN-Code hinterlegt. Also das heißt, wenn du als Eltern den natürlich nicht verrätst, dann weiß das Kind das erstmal nicht. Wenn du jetzt natürlich dein Geburtsdatum nimmst oder das Geburtsdatum deines Kindes, könnte dieses schlaue Kerlchen so schlau sein, das mal auszuprobieren. Aber normalerweise sind diese Sachen mit einem PIN.
Und das ist dann das Handy oder das Smartphone, das du als Eltern präpariert deinem Kind in die Hände drückst und eben nicht hinterher versuchst, irgendwie dran rumzubasteln, wenn dein Kind womöglich schon alle möglichen Zugriffe sich selbst verschafft hat. Oder kann man das immer noch alles wieder durchschauen?
Natürlich ist es besser, du stellst es im Vorhinein ein, aber du kannst es natürlich auch, wenn das Kind das schon in Hand hat, nochmal einstellen. Aber dann stellt das Kind bestimmt Fragen, warum kann ich das nicht mehr, warum geht es? Und dann kommt eine Erklärung.
Viel mehr Diskussion.
Ja, ja. Oder im besten Fall kommt man dann ins Gespräch und sagt, ja, naja, genau deswegen, ne? Also so. Mhm.
Genau, richtig. Und es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, es gibt kein zu spät. Ja, also klar kann ich jetzt im 18-Jährigen jetzt nicht mehr das Handy einstellen. Aber gerade in dem Alter, von dem wir reden, also 10 aufwärts, finde ich, kann man auch im Nachgang noch sagen, okay, Mama und Papa haben dir vielleicht jetzt den vollen Zugriff erlaubt, aber uns ist es einfach bewusst geworden, worauf wir dir Zugriff gegeben haben oder was für Gefahren es gibt. Und deswegen erklärt man dem Kind, dass man das eben nicht mehr möchte. Das gehört ja auch dazu, dass man dem Kind eben erklärt, mir war das selber auch nicht bewusst, was für eine Gefahr du da ausgesetzt bist, aber aus den Folgen den Gründen möchte ich das jetzt nicht mehr und daher habe ich eine Einschränkung eingestellt.
Und deshalb habe ich das richtig verstanden. Also ich habe ja auch schon wahnsinnig viel gelernt von euch. Wenn ich meinem Kind, was noch nicht die offizielle Altersgrenze erreicht hat, ab wann es bestimmte Social-Media-Plattformen überhaupt nutzen darf, ich sage, okay, du darfst es trotzdem, weil alle anderen machen das ja und ich weiß, du machst es total irgendwie verantwortungsbewusst und immer nur irgendwie 10 Minuten am Tag. Aber es ist wichtig, dass ich dann mich mit dem korrekten Alter des Kindes anmelde.
Absolut. Egal, wenn eine Altersvorgabe da ist, ja auch bei Apps zum Beispiel, ja, wird auch danach teilweise automatisch ja auch eingestellt, was kann das Kind innerhalb dieser App machen. Das sind automatische Einstellungen dahinter. Das heißt, wenn ich jetzt 6 Jahre alt bin und ich gebe an, ich bin 12 Jahre alt, habe ich eventuell dadurch eben viel mehr Zugriff zum Beispiel auf Spiele, wenn wir jetzt über Spiele-Apps zum Beispiel reden, die vielleicht nur für diese Altersgruppe freigegeben worden ist. Das kann natürlich schon viel mehr Gewalt zum Beispiel beinhalten. Und bei Social Media ist es natürlich genau, es gibt natürlich eine gewisse Altersgrenze und unter die komme ich da gar nicht rein. Wenn ich damit natürlich älter schummel, komme ich natürlich rein. Ist das gewollt? Natürlich nicht. Und wenn ich das als Elternteil mal zugelassen habe, mich jetzt im Nachgang nochmal darüber informiert habe, dass das vielleicht doch nicht so die richtige Entscheidung war, darf man sowas auch zurücknehmen.
Also gerade so Thema Snapchat, wahnsinnig beliebt mit diesen Standortdaten. Jeder weiß jederzeit, wo alle sind. Oh, irgendwie meine Freundin X ist gerade im Einkaufszentrum, Freundin Y ist bei Freundin Z. Also das ist ja das, was auch total interessant ist und was eben viel genutzt wird, aber darüber verrate ich ja auch nicht nur meinen Freunden, wo ich bin.
Und wo wir da sind, können wir auch mal noch so ein bisschen finsterer werden und vielleicht mal so ganz so Gefahren, die wie Cyber-Grooming, Cyber-Mobbing, dieses Sextortions und was es da alles gibt, vielleicht auch mal Schlagwort Darknet. Könnt ihr da mal ein paar Sachen sagen, was so wirklich Gefahren sind, die wir gar nicht auf der Pfanne haben, aber wenn es blöd läuft, von Jugendlichen eben angesteuert werden können oder denen sie dann ausgesetzt sind?
Ich möchte mal mit Cybermobbing und Cybergrooming anfangen. Also Cybermobbing ist letztendlich das Mobbing im Internet, Und ich glaube, die Zahl ist, dass jeder Zweite auf jeden Fall schon mal in gewisser Art und Weise das erlebt hat. Und das ist natürlich super einfach im Internet, weil du stehst dem anderen nicht gegenüber und schreibst halt einfach irgendeinen Kommentar. Und wenn du gerade in dieser Teenager-Phase bist, dann nimmst du das natürlich sehr persönlich und kann dich ja in den Strudel nach unten ziehen, je nachdem, wie schwer das ist. Und andere springen vielleicht auch diesen Zug auf. Cyber-Grooming ist quasi das gezielte Ansprechen von Kindern und Jugendlichen durch Fremde im Internet. Also da versuchen die Fremden über Chat-Funktionen beispielsweise das Kind zu manipulieren. Sie geben sich als gleichaltrig aus und oft mit dem Ziel tatsächlich des sexuellen Missbrauchs. Ja. Also setzen das Kind dann auch unter Druck, um persönliche Bilder dann zu senden. Oft dann auch Nacktbilder und es geht auch dann vielleicht schon in Richtung Sextortion.
Kannst du den Begriff einmal bitte erläutern?
Sextortion, ja, genau. Das ist die sexuelle Erpressung letztendlich. Ja. Also der Täter behauptet oder will intime Fotos oder Videos von dem Kind dann haben. Und aber auch, das funktioniert auch durch Deepfakes, ja, also Manipulation. Man braucht nur das Gesicht mittlerweile heutzutage. Und dann kann man das einfach auf einen Körper setzen und dementsprechend sagen, ich habe jetzt ein Nacktbild von dir. Wenn du mir jetzt nicht weitere Nacktbilder schickst, dann veröffentliche ich das zum Beispiel. Also durch irgendwelche Täuschungen oder Vertrauensbildungen versucht der Täter oder der Angreifer tatsächlich dann eine sexuelle Erpressung zu erzwingen.
Und es gibt ja sogar auch beim Cybergrooming, das vielleicht noch dazu, das steuert ja im Extremfall auch darauf zu, dass es zu Begegnungen im realen Leben kommt und dass dann da eben nicht der 14-Jährige steht, sondern der 44-Jährige. Na, also es ist ja tatsächlich auch noch gefährlicher, wenn es dann darauf abzielt, das Vertrauen so zu kriegen, dass man sie sogar zu einem Treffen überreden kann.
Genau, so ist es. Das ist eine der Hauptgefahren, vor allem, weil der Täter immer darauf abzieht, das Kind so von der eigenen Familie und vom eigenen Freundeskreis zu isolieren. Das heißt, man baut eben dieses Vertrauensverhältnis auf, nur du und ich, wir beide gegen den Rest der Welt. Und versucht natürlich, und das ist immer der erste Schritt, den man halt versucht, ist eben aus diesem, wo auch immer in der Chatfunktion man sich kennengelernt hat, dann wahrscheinlich dann eher Richtung WhatsApp auszuweichen, dort halt immer weiter in den Privatbereich des Kindes vorzudringen und eben auf dieses persönliche Treffen zu pochen.
Und das ist keine Ausnahme, sondern es betrifft wirklich viele unserer Kinder und Jugendlichen, die damit Erfahrungen gemacht haben. Und bleibt bitte im Gespräch und guckt, mit wem eure Kinder chatten und im Kontakt sind. Und auffällig ist es immer dann, wenn Kinder einfach gar nicht mehr viel erzählen über ihre Online-Spiele, die sie da tun und sich da total zurückziehen, auch die Tür abschließen, gar nicht mehr wollen, dass irgendwie Eltern noch Anteil nehmen und wissen, was sie da tun. Das tatsächlich sollte man sehr hellhörig werden und sagen, so komm, wir müssen jetzt mal drüber sprechen. Zeig mir mal, mit wem bist du da unterwegs, was machst du da?
Und da möchte ich gleich auch nochmal sagen, du hast am Anfang ja auch immer gesagt, vielleicht hat eine gewisse Generation zum Beispiel nichts mehr mit TikTok und sonstigen etwas am Hut, im Snapchat und so weiter. Aber eigentlich ist unglaublich wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil wir eben wissen müssen, was passiert, was kann man denn damit machen, damit wir auch Ansprechpartner für unsere Kinder sind. Wenn wir gar nicht verstehen, was das eigentlich ist für das Kind, ja, wie soll das Kind mit uns im Gespräch bleiben und sagen, dass da vielleicht irgendwas vorgefallen ist, weil wir uns ja als Ansprechpartner komplett entzogen haben.
Ja, super wichtiger Punkt.
Okay, also im Dialog bleiben ist super wichtig. Gibt es denn auch technische Unterstützung? Also kann ich mein Kind auch technisch davor schützen, vor diesen ganzen Bedrohungen, über die wir gerade gesprochen haben?
Da teilweise in Spielen, wie die Helena vorher meinte, in Messenger-Dienst, also Nachrichtendienst über WhatsApp, kann man einstellen, wer darf mich denn kontaktieren? Und da möglichst restriktiv einstellen. Also entweder gar nicht oder nur die eigenen Freunde. Also auf jeden Fall keine Fremden zulassen. Dann kommt es zum Beispiel zu Cybergrooming, ist dann minimalisiert, sage ich mal. Nicht ganz ausgeschlossen, aber die Gefahr, dass ein Fremder durch diese App mich kontaktieren kann, ist geringer.
Genau, und die Chat-Funktionen in Spielen kann man natürlich auch immer, also nicht immer, aber sehr, sehr oft kann man die ausstellen. Da eben immer einfach schauen, was gibt es denn für elterliche technische Kontrollen, die man eben einstellen kann und diese dann auf jeden Fall auch nutzen. Also nochmal Stichwort. Jeder muss sich vorher mit der App beschäftigt haben, auf die er sein Kind Zugriff gibt.
Ja. Ja, ich glaube, dass die Eltern sich dann so gut informieren und auch die Mühe machen. Also nicht nur wegen des Austauschs, der unbedingt sinnvoll ist, sondern auch, dass man sich eben die Zeit und die Mühe macht, ne? Da zu investieren und nicht denkt, das wird schon gut gehen oder da sorgen andere dafür.
Ja, es ist einfach total wichtig, sich zu informieren. Und ich kenne einfach auch so aus unserem Patientenkreis so viele Eltern, die sich das gar nicht, weil sie es eben nicht wissen, vorstellen können, dass wenn ihre Kinder, wollte ja keine Namen nennen, aber also so, sag mal, die Spiele, die da ja so sehr beliebt sind, irgendwie, wenn die da bei Fortnite unterwegs sind, sag ich mal als Beispiel, die können ja ganz anonym mit irgendwelchen Leuten spielen und sich verabreden. Und das ist vielen Eltern nicht mal bewusst, dass das überhaupt funktioniert. Ach so, ich dachte, du kannst nur mit deinem Freund von dem an. Und nein, genau, macht euch schlau, liebe Eltern, ganz wichtig.
Und vielleicht auch nochmal, weil ich ja, ich bin ja heute ein bisschen so, geh mehr in die Extreme, aber wir haben natürlich auch schon ganz viele Beispiele im Hinterkopf, bei denen es zu sehr schwerwiegenden Folgen gekommen ist. Zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die so sehr unter dem Cybermobbing gelitten haben, dass sie keinen Ausweg mehr sahen, bis hin zu, sie haben sich das Leben genommen, weil andere leichtfertig sozusagen das gemacht haben und nicht geahnt haben, wie schwerwiegend die Auswirkungen werden können. Und weil das eben auch einmal anklang, also von dir glaube ich, Charlotte, wenn Kinder nur noch in ihrem Zimmer verschwunden sind und sich total einigeln und zurückziehen, dann müssen wir ja sowieso hellhörig sein, weil da sehr häufig ja depressive Verstimmungen und andere psychische Probleme dahinter stecken. Aber zunehmend häufig ist das dann ja auch so, dass die da dann viele, viele Stunden oder ausschließlich im Netz unterwegs sind. Zum Teil, weil sie sich dort irgendwie ja ablenken oder weil sie da mit irgendwelchen Avataren aus der realen Welt entfliehen können. Aber sie vereinsamen natürlich immer mehr und immer mehr und sie setzen sich immer mehr Gefahren aus.
Könnt ihr vielleicht auch für die Gruppe der Jugendlichen, für die Jugendlichen selber oder ihre Eltern, am besten im Fall irgendwie alle zusammen, gibt es da so Seiten wie für die Kleineren, schau hin, also wo man sich so ein bisschen informieren kann? Habt ihr da einfach nur mal aus dem Bauch raus zwei, drei Beispiele? Wir wissen, dass das hier nicht irgendwie alles vollständig abbilden kann.
ClickSafe hat für alle Altersgruppen was, also für die Kleinen, sie haben aber auch für die Älteren was oder auch für die Eltern. Also wirklich für jede Altersgruppe angemessene Inhalte, wo man sich auf jeden Fall informieren kann.
Auch wie man eben, also ich bin irgendwie da auch total unbedarft, wenn ich jetzt irgendwie für mein 11-jähriges Kind irgendwie so eine App da einstellen möchte und erschließt sich mir das, weil ich mich damit beschäftige oder kann ich das irgendwo mit Tipps geben lassen, abgesehen von eurem Instagram-Account?
Ja, da gibt es halt einiges, es gibt auch Kindermedien sicher, die nochmal Einstellungstipps geben. Wie gesagt, auch schau hin, klick safe. Das sind so die Hauptsachen, aber allgemein einfach mal googeln. Ja, man findet so viele Sachen, Informationen. Gerade Einstellungssachen sind manchmal einfacher, als man sich das vielleicht vorstellt. Man steht man ja vor einer Wand, oh Technik, ja, aber es ist tatsächlich einfacher. Es
ist lösbar, meint ihr, ne? Wie steht ihr denn, wir haben ja in den anderen Folgen, die wir rund um Bildschirmmedien, Konsum und digitale Welt und so gemacht haben, immer sehr viel über die Medienerziehung gesprochen, Medienkompetenz erwerben und so. Wie steht ihr denn dazu, was jetzt viele fordern, dass Medienerziehung und da, dass also sozusagen Cybersecurity als Teil der Medienerziehung auch in Schulen stattfinden sollte?
Ich finde das absolut wichtig und richtig. Die Gefahren, die wir vorher angesprochen haben, also gerade dieses Cyber-Grooming ist, glaube ich, unfassbar oder eine sehr, sehr große Gefahr eben für unsere Kinder. Und die Eltern sind sich nicht bewusst. Und ich finde es gut, wenn man einfach aufklärt, dass die Kinder das auch wissen. Aber man sollte bei den Kindern nicht aufhören, sondern die Eltern müssen natürlich da auch Bescheid wissen. Also ich kann das nur unterstreichen und hoffe, dass das auf jeden Fall kommen wird.
Und was mir auch manchmal echt wirklich zu wenig kommt, ist eben der Cyber-Security-Part. Ich finde Medienpädagogik, das hört man schon recht oft. Aber wie schütze ich mich rein technisch, aber da auch darüber hinaus? Wie gehe ich mit QR-Codes um? Ja, klicke ich auf jeden Link? Was für E-Mails kommen denn so bei mir an? Muss ich die alle irgendwie beantworten oder muss ich da vielleicht darauf klicken, was mir da zugeschickt wird? Das sind zum Beispiel Themen, die kann man Kindern und Jugendlichen jetzt schon beibringen. Das richtige, sichere Verhalten. Und das sehe ich sehr, sehr wenig und das macht mir Sorgen.
Ich glaube, weil wir aber alle, sagen wir mal, aus unserer Generation, die jetzt Kinder im Jugendalter haben, wir sind ja alle auch so ein bisschen reingestolpert, learning by doing, und da fehlen uns einfach so viele Basics, ne? Das denke ich auch, Stichwort Passwörter, ja? 1, 2, 3, 4, 5, Ausrufezeichen.
Genau, und das gehört einfach dazu, dass Kinder darüber, natürlich genauso wie wir Erwachsenen, ja, dass wir dann einen richtigen Umgang lernen, aber genau das kommt in der öffentlichen Diskussion und für meinen Geschmack zumindest viel zu wenig. Und das war, glaube ich, auch einer der Anlässe, warum wir eben die Cybersecurity-Eltern gegründet haben. Medienpädagogik ist super, super wichtig. Aber Cybersecurity und Datenschutz selber, diese Fakten auch nochmal auf den Tisch zu bringen und eben einfach zu erklären und zu sagen, hey, das sind wirklich auch nochmal die Punkte, auf die müsstet ihr auch noch achten. Das hat mir immer gefehlt.
Und darum findet man wirklich viele gute Infos auf eurer auf eurem Account. Ich habe über manches musste ich wirklich schmunzeln, weil ich mich irgendwie permanent wiederentdeckt habe. Also wenn wir dann mit unseren Teenies irgendwie auf Reisen waren und das irgendwie der Akku war leer, dann wurde sich da auf irgendeinem Flughafen irgendwo in so eine Buchse eingestöpselt, um das Ding wieder aufzuladen. Dann wurde sowieso gleich im Flughafen WLAN irgendwie rumgesurft irgendwie. Weil dann wollte man ja die eigenen Daten da oder die eigenen mobilen Daten schonen und vieles mehr einfach, ne? QR-Codes, Passwörter, Diebstahlschutz und so weiter und so fort. Also viele, viele tolle Infos kann man da finden und sollte man sich wirklich drum kümmern.
Was mich noch interessieren würde, wir haben ja viel über WhatsApp gesprochen, ist ja schon häufig genannt worden, ist die mit Abstand der meistgenutzte App unter Jugendlichen. Wie kritisch seht ihr diesen Messenger? Darf man ihn benutzen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
Also ich würde es mal so ausdrücken. Ich glaube, man kommt nicht drum rum, um es zu nutzen, weil wie ihr sagt oder du sagst, es nutzen einfach viel zu viele. Ich versuche ihn persönlich zu vermeiden und vor allem auch keine Bilder zu teilen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Früher hatte sich dann der Konzern Meta, der dahinter steckt, das Recht an dem Bild gesichert. Ja? Das heißt, du hast das Recht an dem Bild verloren und die konnte machen, was man wollte. Und auch die Verschlüsselung der Nachrichten ist nicht ganz klar, ob der jetzt nicht dann der Konzern da mitlesen kann. Deswegen, ich versuche es zu vermeiden. Ich wechsle lieber auf andere Messenger-Dienste wie Threema oder Signal, wo man einfach weiß, dass die sicherer sind.
Jetzt war ja gerade der große Knall sozusagen, dass in Australien ein Gesetz rausgekommen ist, das die Jugendlichen schützen soll, indem sie erst ab 16 soziale Medien nutzen dürfen. Da ist aber WhatsApp, habe ich gelesen, ausgenommen. Also das gilt für ganz viele Social-Media-Plattformen, aber nicht für WhatsApp, diese Altersbegrenzung ab 16. Die anderen, sind die denn auch tatsächlich noch kritischer zu bewerten? Also die Dinge wie TikTok und Snapchat und Instagram und so, bergen die mehr Gefahren, weil da sehr viel mehr geteilt wird an persönlichen Sachen oder mehr Videos hochgeladen werden?
Definitiv. Also ich persönlich halte die TikTok für sehr, sehr gefährlich und auch die USA überlegt das jetzt komplett zu verbieten. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit aus Österreich, da hat sich ein Mädchen radikalisiert. Ja, das hat, glaube ich, nach dem islamischen Staat gesucht und der Algorithmus, der ist teilweise so gestrickt, dass das immer mehr von diesen Sachen dann einfach dir vorschlägt und du dann immer weiter in diesen Studio gerätst. Und bei diesem besagten Mädchen, die wurde dann kontaktiert tatsächlich von Mittelsmännern des islamischen Staates und das führte so weit, dass sie einen Anschlag geplant hat. Also ich halte TikTok für sehr, sehr gefährlich und es ist auch wirklich viel Blödsinn da auch unterwegs und es ist einfach nur eine Bestrahlung deines Gehirns und ich glaube, Kinder können oder Teenager können durchaus die Zeit besser verbringen.
Das heißt, ihr würdet ihr auch so weit gehen wie jetzt Australien und den Eltern empfehlen, selbst so ein Social-Media-Verbot bis 16 durchzusetzen?
Da stehen wir wahrscheinlich aus unterschiedlichen Positionen. Ich glaube aber grundsätzlich, kommt es erst etwas aufs Kind an. Ich halte persönlich meistens nicht so viel von allgemeinen Verboten. 16 ist eine ganz gute Orientierungszahl. Wenn mein Kind aber mit 16 auch noch nicht verstanden hat, dass es Fake News gibt, ja, oder Deepfakes, dann ist es wahrscheinlich genauso verloren auf Social Media, auch wenn es 16 Jahre alt ist. Also grundsätzlich geht es mir eher darum, wenn wir unsere Kinder nicht besser vorbereiten und unsere Jugendlichen, damit die kritischer mit solchen Medien umgehen können. Weil sie sind da und sie sind sehr prominent und wir werden sie auch nicht wegbekommen. Mir geht es eher darum, wie können wir damit sicher umgehen.
Ich würde jetzt gerne mal noch wissen, also als Zusammenfassung habe ich echt jede Menge falsch gemacht. So mit meinem eigenen Umgang im Internet und Cookies und Passwörtern und irgendwo habe ich mich eingestöpselt und ach, wer weiß, irgendwie muss ich eigentlich, wenn ich jetzt so ein Resümee ziehe, sollte ich nochmal alles auf Null drehen? Sollte ich mir für jede App, für jeden Account neue Passwörter anlegen?
Ja, macht natürlich in gewisser Weise Sinn. Wenn deine Passwörter jetzt schon sicher sind, dann kannst du sie belassen.
Das weiß ich ja nicht. Woher soll ich das wissen? Also ich bin ja...
Hier hast du da.
Okay, das noch nichts, aber ja.
Und es gibt tatsächlich auf dem Internet, kannst du deinen oder deinen Account oder deine Passwörter prüfen oder deinen E-Mail-Account prüfen, ob das in deinem Datenleck vorhanden ist. Wenn ja, dann solltest du schnellstmöglich dein Passwort natürlich ändern.
Wie mache ich das?
Die Seite, das hat den komischen Namen Have I Been Pwned, nennt sich die Seite. Es gibt auch einen Deutschen vom Hasso-Plattner-Institut, also der Gründer von SAP. Also Hasso-Plattner Datenleck, wenn man das googelt, dann findet man das und da gibt man seine E-Mail-Adresse ein. Auf keinen Fall sein Passwort bitte eingeben, weil das dann natürlich im Klartext da steht. Aber dann kriegst du eine Benachrichtigung, ob dein Account in einem Datenleck vorhanden
ist. Das ist ja sehr spannend. Aber das war so die Frage, die ich mir jetzt irgendwie auch gerade in der Vorbereitung hier gestellt habe. Reicht es, wenn ich von jetzt an möglichst irgendwie die Dinge richtig mache? Oder sollte ich wirklich nochmal da Tabula Rasa machen und mich ein bisschen neu aufstellen? Genau, super. Dann werde ich das mal prüfen lassen.
Ja, ich würde sagen, zusammenfassend, es ist unheimlich wichtig, mit den Kindern im Kontakt zu bleiben, im ständigen Austausch. Und man muss sich dann wohl oder übel auch mal mit Apps auseinandersetzen, die einem vielleicht selber nicht so gefallen wie TikTok, kann ich zumindest für mich selber so sagen. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen heute, Helena Seige und Johannes Liebel. Vielen Dank. Und natürlich auch an unsere Kinderdocs. In der nächsten Folge geht es um Kindernotfälle und was Eltern dann tun können. Da werden wir wieder ein bisschen medizinischer. Vielen herzlichen Dank in die Runde und tschüss und servus.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.